Wir sind heute bei meiner dritten von vier Predigten über Jona angekommen. In dieser Reihe beschäftigen wir uns mit dem bekannten Propheten und wir überlegen dabei auch, inwiefern wir ihm vielleicht mehr ähneln, als uns lieb ist. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, Jona war ein Prophet Gottes, der auf der Flucht vor Gott war. Er hatte den Auftrag bekommen, dem bösen Volk von Ninive eine Botschaft zur Umkehr zu verkündigen. Aber anstatt zu gehorchen, floh Jona. Er reiste nicht 800 Kilometer nach Osten, sondern wollte lieber 3000 Kilometer nach Westen, nach Spanien. Während dieser Reise sandte Gott einen großen Sturm, der drohte das Boot, auf dem sich Jona befand, und alle Menschen an Bord zu vernichten. Jona forderte die Seeleute auf, ihn über Bord zu werfen. Doch die Männer weigerten sich. Sie wollten ihn nicht töten. Aber schließlich gaben sie doch nach und warfen ihn ins Meer. Und dort ließ Gott einen großen Fisch kommen, der Jona verschluckte. Das ist so ungefähr das, was im ersten Kapitel des Buchs geschah. Und was uns dieses Kapitel zeigt, ist der krasse Gegensatz zwischen Jona und den Seeleuten. Er, Jona, war ungehorsam gegenüber dem Befehl Gottes. Sie, die Seeleute, gehorchten dem, was Gott ihnen durch Jona auftrug. Sie beteten intensiv, Jona schlief stattdessen. Sie hatten großes Mitleid mit Jona, er brachte sie in Gefahr. Am Ende taten die heidnischen Seeleute Buße und glaubten an Gott. Jona dagegen, der von Gott berufene und beauftragte Israelit, ließ sich lieber ins Meer werfen, um zu sterben, als die Menschen in Ninive zu warnen. In Kapitel 2, das wir letzte Woche behandelt haben, geht es um Jonas Psalm. Das ist das Gedicht, das er irgendwann nach dem Ende dieser ganzen Tortur aufschrieb. Möglicherweise, als er nach seiner Rückkehr nach Israel seinen gesamten Bericht aufschrieb. Und dort sehen wir den krassen Gegensatz zwischen Jona und dem Fisch. Jona war ungehorsam gegenüber dem Befehl Gottes. Der Fisch gehorchte dem, was Gott ihm auftrug. Wäre schlecht für Jona gewesen, wenn er es nicht getan hätte. Aber was viel wichtiger ist, Jona denkt in diesem Psalm darüber nach, wie er sich zunächst im Meer und später im Fisch gefühlt hat und wie Gott ihn vor dem Tod gerettet hat. Und in diesem Kapitel sehen wir, wie Jona langsam begann zu begreifen. Er verbrachte 3 Tage und 3 Nächte im Fisch. Und während dieser Zeit wurde ihm bewusst, dass Gott ihn rettete, obwohl er selbst ungehorsam war. Er bereute seinen Ungehorsam und er gab Gott die Ehre für seine unverdiente Rettung. Er dankte Gott für seine Gnade, denn Gott hatte ihn gerettet, obwohl er es definitiv nicht verdient hatte. Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit ist eines der Hauptthemen des ganzen Buchs. 2 kurze Fragen müssen wir dabei stellen. Erstens, warum hat Jona sein Leben riskiert, um Gottes Willen zu missachten? Die Frage werde ich gleich beantworten. Und zweitens, warum hat Gott Jona eine zweite Chance gegeben? Die Frage, die werde ich am Ende der Predigt beantworten. Ihr müsst da noch ein bisschen warten. Aber die Antwort auf die erste Frage, warum Jona nicht nach Ninive wollte, ist, Jona wollte nicht, dass die Menschen in Ninive Gottes Gnade empfangen. In seinen Augen verdienten sie Gottes Zorn und sie verdienten Zerstörung, was irgendwie auch verständlich ist. Nochmal kurz als Erinnerung, die Assyrer waren ein äußerst grausames Volk, das seine Macht durch extreme Brutalität festigte. Sie gingen mit unvorstellbarer Härte gegen ihre Feinde vor, indem sie systematisch Folter anwendeten und ihre Opfer, einschließlich Frauen und Kinder, auf bestialische Weise hinrichteten. Und sie waren Feinde der Israeliten, des von Gott auserwählten Volkes. Es überrascht also nicht, dass es Jona, einem Israeliten, schwerfiel, auf das erstbeste Kamel zu springen, um diesen Menschen die Rettung vor ihrer verdienten Strafe zu zeigen. Aber auch wenn wir vielleicht denken, dass sie es durchaus verdient hatten, vernichtet zu werden, war das nicht Gottes Wille. Und unabhängig davon, wie die Menschen in Ninive lebten, gibt es keine Rechtfertigung für Jonas vorsätzlichen Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot. Tatsächlich erwies sich Jona durch seinen Ungehorsam als Heuchler. Als Prophet und Anhänger von Gottes Gesetz behauptete er, er glaube an Gottes Gnade, an Liebe und an Vergebung. Sein Handeln bewies aber das Gegenteil. Sein Handeln zeigte, dass er Gottes Gnade nur für einige Auserwählte haben wollte. Und ich glaube, ganz oft verhalten wir uns auch ganz ähnlich. Gott sollte nur den Menschen gnädig sein, die Jona für würdig hielt. Und in seiner Vorstellung bedeutete das, dass nur das auserwählte Volk, die Israeliten, dieser Gnade würdig waren. Und nicht die gottlosen Heiden in Ninive. Israeliten sollten gerettet werden, Heiden sollten sterben. Aber Gott zeigt ihm einen anderen Weg. Und in Kapitel 3 sehen wir, wie Jona, nachdem er vor Gott geflohen war und dann vom Fisch verschluckt und wieder ausgespuckt wurde, wie er erneut einen Auftrag bekam. Vielleicht hat er seinen Ungehorsam bereut und tat nun, was Gott von ihm verlangte. Aber ob er wirklich mit dem Herzen dabei war, wird sich noch zeigen. Nur weil er gehorchte, heißt das nicht, dass sich sein Hass auf die Heiden gelegt hatte. Wir werden darüber sprechen, wenn wir Kapitel 4 behandeln. Aber jetzt sehen wir uns einfach mal an, was Jona aus seiner zweiten Chance gemacht hat. Und dazu lesen wir Jona 3. Also Jona 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und dann jeder bekehre sich von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. In den ersten 4 Versen sehen wir Jonas Gehorsam. Nochmal zur Wiederholung. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Jona wurde erneut aufgefordert, das zu tun, was Gott schon ursprünglich von ihm erwartet hatte. Er bekam eine zweite Chance. Er hätte sich natürlich eine Menge Ärger ersparen können, wenn er einfach beim ersten Mal gehorcht hätte. Aber wir Menschen neigen öfter mal dazu, Fehler zu machen, bevor wir erkennen, dass das, was uns beigebracht wurde, von Anfang an richtig gewesen wäre. Das ist schon komisch. Als Eltern müssen wir unseren Kindern viele Dinge beibringen, die unsere eigenen Eltern uns auch schon beigebracht haben. Aber die meisten Kinder sind stur und hören nicht auf ihre Eltern. Kinder denken, sie wüssten es besser. Und sie denken, dass ihre Eltern altmodisch, nicht auf dem Laufenden und einfach nicht cool genug sind, um auf sie zu hören. Und weil wir Menschen nun mal so sind, habe auch ich Fehler gemacht, die mir meine Eltern eigentlich ersparen wollten. All das nur, um am Ende zu erkennen, dass sie von Anfang an recht hatten. Vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich und höchstwahrscheinlich wird es Rahel mal genauso gehen. Denkst du nicht manchmal, wenn ich das doch nur damals schon gewusst hätte, was ich heute weiß? Aber vieles hätten wir damals schon wissen können, wenn wir nicht so stur gewesen wären und stattdessen auf diejenigen gehört hätten, die uns genug lieben, um uns zu helfen. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die uns mit weisen Ratschlägen vor Fehlern bewahren wollen. Wir würden gut dran tun, ihren Rat zu suchen und direkt auf sie zu hören, statt selbst die Fehler auszuprobieren. Das wäre weise. Bei Gott ist es genauso. Er möchte, dass wir unnötige Fehler vermeiden. Das kann uns gelingen, indem wir zuhören und gehorchen. Seht euch doch einfach mal Jona an. Wäre der nicht so stur und egozentrisch gewesen, hätte er sich den seltsamen Umweg durch den Fisch sparen können. Und bei uns ist das ganz ähnlich. In der Bibel zeigt uns Gott den richtigen Weg. Er zeigt uns, wie wir unnötige Fehler, Sünden und Umwege vermeiden können. Und das gelingt uns, wenn wir ihm zuhören und gehorchen. Jona hatte bereits beim ersten Mal zugehört. Aber das mit dem Gehorchen, das hat nicht so ganz geklappt. Nach dem Fisch war das anders. Und jetzt hörte Jona seinen Auftrag nicht nur, sondern er gehorchte Gott auch. Und dieses Mal lief er nicht vor Gottes Willen davon, sondern ging tatsächlich nach Ninive. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber nur weil Jona nun gehorchte, heißt das nicht, dass sich seine Meinung über die Menschen in Ninive geändert hätte. Er ging in diese Stadt und dort gab er Gottes Botschaft weiter. 5 einfache Worte. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Okay, also im Hebräischen sind es 5 Worte. 5 Worte. In Luthers Übersetzung sind es 9. Und trotzdem, das ist eine sehr kurze Predigt, oder? Wäre es euch nicht auch lieber, wenn ich schön kurze 5-Wort-Predigten halten würde? Nein, euch natürlich nicht, ne? Ihr denkt alle eher, Gerrit, predige den ganzen Tag. Wir lieben das. Wen kümmert's, wenn wir Hunger haben? Predige weiter. Wir wollen das hören. So viel wie irgendwie möglich. Das kann den ganzen Tag so weitergehen. Okay, Entschuldigung, hab ein bisschen geträumt. Aber im Ernst, glaubt nicht, dass euch meine Predigten besser gefallen würden, wenn ich sie so zusammenkürzen würde. Denn es ist gut möglich, dass sie dann so deutlich und direkt würden, dass sie den einen oder anderen verletzen würden. So wie Jonas Botschaft auch. Die Botschaft, die Jona weitergab, war kurz. Sie war direkt und sie war anstößig. Jona hat nicht überlegt, wie er es ihnen auf eine feinfühlige Art und Weise sagen kann. Also so nach dem Motto, ihr lieben Leute von Ninive, wenn ihr euch schlecht fühlt, dann schaut einfach auf Gott. Er wird alles besser machen. Oder vielleicht die klassische 3-Punkte-Predigt, die Ihnen 3 Schritte zu einem glücklichen Leben zeigen. Erstens, hört auf, gemein zu sein. Zweitens, denkt positiv. Und drittens, seid glücklich. Und zum Abschluss dann noch ein Gedicht und eine lustige Geschichte, damit Sie sich alle gut fühlen. Das wäre eine schöne Predigt, ne? Nein, all das hat Jona nicht getan. Er ging dorthin und rief, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Klar und deutlich. Fertig. Das war's. Offensichtlich gefiel Jona dieser Teil der Botschaft. Den Teil mit kehrt um und ihr werdet gerettet, den ließ er stattdessen lieber weg. Nach 40 Tagen, dann geht Ninive unter. Und somit war es keine besonders motivierende Predigt. Und erbaulich schon gar nicht. Jona erklärte nicht, wie die Menschen gerettet werden konnten. Er predigte nichts weiter als Vernichtung. Aber dann griff Gott ein. Jonas Predigt war echt schlecht, muss man sagen. Zumindest aus einem gewissen Standpunkt betrachtet. Beinahe alles, was wir in einem solchen Fall für wichtig erachten würden, fehlte. Kein Wort über Gottes Liebe. Nichts von Umkehr. Und Jesu Tod und Auferstehung hat er auch nicht erwähnt. Dabei hätte er das als Prophet ja eigentlich auch direkt noch dazu machen können, ne? Es war eine schlechte Predigt. Aber dann wirkte Gott. Und die Reaktion der Menschen in Ninive wäre für so ziemlich jeden damals total überraschend gewesen. Wir lesen in Jona 3, Vers 5, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Die Menschen in Ninive glaubten, und das trotz Jonas unmotivierter Predigt. Aber sie glaubten nicht an Jona, sondern an Gottes Botschaft. Sie erkannten, dass diese Botschaft von Gott stammte und nicht von diesem verrückten Kerl, der irgendwie ganz seltsam nach Fisch roch. Das zeigt uns, dass es bei einer Predigt nicht auf die Meinung des Predigers, sondern auf die Botschaft Gottes ankommt. Alles, was ich euch sage, ist nur menschlich, solange es meine eigenen Gedanken sind. Vielleicht sind ein paar gute Weisheiten dabei, wenn es aber nicht von Gott kommt, dann ist es, so gut durchdacht und lieb gemeint es auch sein mag, letztlich nur die Meinung eines Menschen. Es ist hilfreich, aber nicht unfehlbar. Ich könnte euch den ganzen Tag lang Ratschläge, persönliche Meinungen und Prinzipien geben, nach denen ihr leben sollt. Anschließend könntet ihr vielleicht mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und glücklich sein, dass ihr jetzt 3 weitere Dinge wisst, mit denen ihr eure Probleme lösen könnt. Und vielleicht würde euch das auch weiterhelfen und ihr würdet den ein oder anderen Fehler vermeiden. Aber wenn das, was ich euch sage, predige und lehre, nicht durch das Wort Gottes gestützt ist, dann ist es eben nur menschlich. Dann ist es keine Predigt. Denn Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17 ganz richtig, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes oder durch das Wort Christi. Glaubt nicht an meine persönliche Meinung, aber hört auf Gottes Wort. Und wenn ich oder ein anderer Prediger eine Predigt halte, die aus dem Wort Gottes stammt, dann sollten wir alle aufmerksam zuhören und gehorchen. Und dann ist es egal, wie schlecht oder langweilig meine Predigt ist, Gottes Wort müssen wir zuhören und ihm gehorchen. Die Menschen hörten nicht auf Jona, sondern auf Gott. Und das trieb sie zur Umkehr. Hätten sie auf Jona gehört, hätten sie nur aus Furcht reagiert und wären geflohen. Aber weil sie auf Gott hörten, reagierten sie aus Glauben und kehrten um. Gott offenbarte ihnen die Wahrheit darüber, wer sie waren, nämlich Sünder, die Buße tun mussten. Sie erkannten ihre Sünde und sie reagierten entsprechend. Und die Folge ihres Glaubens war, dass sie durch Fasten und das Tragen von Säcken aktiv wurden. Das Fasten war ein Symbol der Demut und der Reue. Es zeigte ihren Wunsch, von Gott zu hören. Das Tragen von Sackleinen, einem sehr kratzigen, leinenartigen Stoff aus Ziegenhaar, das war typisch für die Armen. Die Menschen in Ninive trugen es, um ihre völlige Abhängigkeit von Gottes Gnade zu zeigen. Soweit wir das hier beurteilen können, war es eine echte Erweckung, die in der Stadt stattfand. Aus anderen Quellen wissen wir, dass diese Umkehr leider nicht lange anhielt. Aber zumindest in diesem Moment meinten es die Menschen in Ninive ernst. Sie kehrten um. Und schließlich erreichte Gottes Botschaft den König. In Jona 3, Vers 6 lesen wir, und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Sogar der König verließ seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er erniedrigte sich, indem er fastete, Sackleinen trug und sich in den Dreck setzte. Er saß nicht hoch oben auf dem Thron, wo sich die Menschen vor ihm verneigten und auf seine Befehle hörten. Stattdessen saß er unten im Dreck, wie die Armen und die Zerbrochenen. Und dann erließ er einen Erlass, den das Volk im Grunde genommen ja bereits befolgte. Aber er setzte die Messlatte noch höher. In Jona 3, Vers 7 und 8, da heißt es, er ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Alle Menschen sollten trauern. Tausende Menschen sollten weder essen noch trinken. Und noch mehr als das, selbst die Tiere sollten fasten. Ich glaube nicht, dass die Menschen und Tiere in Ninive tatsächlich 40 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken haben. Möglicherweise war es eine Art Fasten, wie wir es heutzutage aus dem Islam kennen, wo die Menschen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fasten, nachts aber Nahrung zu sich nehmen. Keine Ahnung. Dennoch, es ist ein bemerkenswerter Befehl des Königs. Was wäre es schön, eine Regierung zu haben, die die Bevölkerung ebenfalls dazu anhalten würde, von den falschen Wegen umzukehren, Buße zu tun und Gott zu gehorchen. Aber irgendwie passt das wohl nicht so ganz in die politische Agenda. Und der Buß- und Bettag, den es ja mal gab, der wurde abgeschafft. Dabei wäre sowas in unserem Land und auf der ganzen Welt so dringend nötig. Nur irgendwie ist das wohl nicht gewollt. Aber schweif ab. Man kann sich vorstellen, wie nach ein paar Stunden, geschweige denn nach 40 Tagen, Tiere, Menschen, Babys vor Hunger stöhnten und weinten. Der Wunsch des Königs war, dass die ganze Stadt aus ihrem tiefsten Inneren heraus Buße tat und ihr böses Verhalten aufgab. Die Menschen sagten auf diese Weise nicht nur, dass es ihnen leid täte und lebten dann einfach weiter. Nein, sie zeigten durch ihre Taten eine tiefe und echte Trauer. Das muss uns klar sein. Es reicht nicht zu sagen, dass wir an Jesus glauben. Es reicht nicht einfach zu sagen, dass wir einen Neuanfang machen. Es gehört dazu, dass das auch praktisch wird. Es gehört dazu, dass wir auch wirklich umkehren und unser Leben in Ordnung bringen. Und dann sagte der König in Jona 3, Vers 9, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Der König hatte die Hoffnung, dass Gott, wenn er die Reue von ihm und dem Volk sah, einlenken und sie nicht vernichten würde. Er sagte, wer weiß. Im Grunde will er damit sagen, wir wissen nicht, ob Gott uns wirklich vergibt, aber lasst uns beten, dass er es tut. Der König war hoffnungsvoll. Jona dagegen wusste, dass Gott ihnen vergeben würde, wenn sie Buße tun würden. Und deshalb wollte er die Botschaft ja gar nicht erst verkündigen. Und deshalb, so scheint es zumindest, hat er auch nicht die ganze Botschaft überbracht. Die Botschaft, die Jona predigte, war bedingungslos. Dabei gab es eine Bedingung, die Jona in seiner Predigt allerdings geschickt wegließ. Wenn sie weitermachen würden wie bisher, würde Gott die Stadt vernichten. Aber wenn sie Buße tun würden, würde Gott sich erbarmen. Jona wusste, dass die Botschaft an Bedingungen geknüpft war. Aber er verschwieg es. Der König dagegen, der hoffte, dass es so wäre. Alles, was sie tun konnten, war hoffen und warten. Und so legten sie ihr Schicksal voll und ganz in Gottes Hand und hofften auf eine zweite Chance. Und was tat Gott? In Jona 3, Vers 10 heißt es, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Letztlich sehen wir hier etwas sehr Erstaunliches, denn Gott hat seine Meinung geändert. Er hat nachgegeben. Mit ihrer Buße taten die Menschen in Ninive genau das, was nötig war, um Gott umzustimmen. Am Ende hat Gott die Stadt nicht zerstört, weil die Menschen ihre Sünden bereut haben. Dieser Abschnitt erinnert mich an ein paar Dinge. Erstens sehen wir hier, Gott ist barmherzig. Gott liebt die Menschen, Gott ist immer für die Menschen da. Er ist barmherzig, langmütig und bemüht sich, die Verlorenen zu überzeugen. Dabei dürfen wir aber nicht das Zweite vergessen. Denn zweitens sehen wir, dass Gott Recht und Gerechtigkeit nicht ignoriert. Gott ist immer gegen Sünde, er richtet über das Böse, immer. Ja, er liebt uns, aber er ignoriert unsere Sünde nicht. Deshalb müssen wir sie aus unserem Leben entfernen. Und weil wir das alleine nicht können, brauchen wir Vergebung. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns unsere Sünden und Unzulänglichkeiten zeigt und sie uns vergibt. Gott kann nicht dort wohnen, wo die Sünde existiert. Also müssen wir von ihr befreit werden, um eines Tages in den Himmel zu kommen. Sonst haben wir keine Hoffnung. Aber die gute Nachricht für uns, wie auch für die Menschen in Ninive, ist das Dritte. Denn drittens sehen wir, dass Gott nicht die Vernichtung will. Er will die Rettung. Darum geht es ihm. Er wünscht sich, dass niemand, nicht einmal der schlimmste und bösartigste Mensch der Welt, in Ewigkeit verloren ist. Nicht umsonst lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott möchte, dass sündige Menschen wiederhergestellt werden. Mit ihm versöhnt durch seinen Sohn, der am Kreuz für die Sünden derer gestorben ist, die Buße tun und glauben. Gott bietet uns dieses Geschenk der Erlösung an, aber nicht, weil wir es verdient haben und auch nicht, weil wir genug gute Dinge getan haben. Er bietet es uns an, weil er uns einfach vergeben möchte. Er will uns retten. Genau das ist in Ninive geschehen. Jona verkündete Gottes Wahrheit. Zwar missmutig, aber er tat es. Das Volk glaubte und Ninive wurde gerettet. Nicht, weil sie es verdient hätten. Im Gegenteil, sie verdienten alles andere als Vergebung. Sie wurden gerettet, weil Gott Menschen retten will. Und dazu mussten sie nichts weiter machen, als Buße zu tun. Denn durch seine Gnade rettete Gott sie, trotz ihrer Taten. Gefiel das Jona? Nein, überhaupt nicht. Wir werden demnächst irgendwann in Kapitel 4 sehen, wie sehr Jona es hasste, dass Gott diese Leute gerettet hat. Das macht ihn unglaublich wütend. Ich glaube, er war der erfolgreichste Evangelist, den man in der Bibel liest, und er war absolut unzufrieden mit dem, was Gott durch sein Wirken getan hat. Aber das sehen wir ja dann später noch. Aber das bringt mich jetzt zurück zu der Frage vom Anfang meiner Predigt. Warum hat Gott Jona eine zweite Chance gegeben? Ich meine, Jona ist buchstäblich vor Gott weggelaufen. Warum sollte ausgerechnet dieser Typ eine zweite Chance bekommen? Hätte er Jona nicht auch einfach im Fisch lassen und einen anderen Propheten schicken können? Klar hätte er das gekonnt. Wäre schlecht für Jona, aber die Ninive hätten vielleicht eine bessere Predigt gehört. Aber die Antwort ist ganz klar. Gott gab Jona aus demselben Grund eine zweite Chance, aus dem er den Menschen in Ninive eine zweite Chance gab. Und er gab sie ihm aus demselben Grund, aus dem er auch uns immer wieder eine zweite Chance gibt, nämlich aus Liebe. Bei den Menschen in Ninive und auch an Jonas Leben können wir sehen, Gott ist gnädig und barmherzig. So ist er eben. Wir sind ihm wichtig und er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Auch wenn wir das wohl alle immer wieder verdient hätten. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, können wir zu dieser wunderbaren Einrichtung gehören, die man die Gemeinde nennt. Sie ist nicht perfekt, aber wenn sie richtig funktioniert, ist sie doch schon was sehr Schönes. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, können wir auf seine guten Worte reagieren. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, können wir von unseren bösen Wegen umkehren und uns auf ein ewiges Leben bei ihm freuen. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, wird er von seinem Urteil ablassen, wenn wir uns ihm zuwenden. Weil Gott gnädig und barmherzig ist, haben wir alle eine zweite Chance. Nicht verdient, aber wir haben sie. Denn wenn Ninive Buße tun kann, kann jeder Buße tun. Vielleicht gibt es eine Person, die du überhaupt nicht magst. Und vielleicht denkst du, dass es für diese Person keinerlei Hoffnung gibt. Vielleicht denkst du auch, dass es für dich keine Hoffnung mehr gibt. Aber wenn Ninive Buße tun kann, dann kann das jeder. Keiner ist hoffnungslos. Du hast eine zweite Chance. Vielleicht brauchst du heute Morgen einen Neuanfang. Vielleicht warst du bis jetzt nicht viel besser als die Menschen in Ninive. Dann möchte ich dich daran erinnern, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Er will, dass du gerettet wirst und er will, dass du mit all deinen Fehlern zu ihm kommst und deine zweite Chance ergreifst. Vielleicht bist du aber auch schon gerettet. Auch dann möchte ich dich daran erinnern, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und weil Gott gnädig und barmherzig ist, sollen auch wir gnädig und barmherzig sein. Also nicht so wie Jona. Wir sollen Gottes Liebe und Gnade an andere Menschen weitergeben und ihnen eine zweite Chance geben. Übrigens sollen wir auch uns gegenüber gnädig und barmherzig sein und die zweite Chance ergreifen. Vielleicht liegt hinter dir eine zerbrochene Freundschaft, ausgelöst durch ein zu viel gesagtes Wort oder durch eine nicht erfüllte Erwartung oder was auch immer. Vielleicht ist es das Vertrauensverhältnis zu einem Familienmitglied, das durch jahrelanges Schweigen erkaltet ist. Oder es ist die Enttäuschung über einen Menschen, der dich tief verletzt hat und bei dem du dir geschworen hast, nie wieder. Genau hier fordert Gott uns heraus. Lasst uns einander zweite Chancen geben. Nicht, weil wir das so gut könnten, sondern weil Jesus uns diese Chancen in einer Fülle schenkt, die wir gar nicht begreifen können. Er sieht unsere Fehler nicht als Endstation, sondern als Ausgangspunkt für einen Neuanfang. Wir sind berufen, Gottes Liebe und Gnade weiterzugeben. In einer Welt, die so schnell verurteilt und aussortiert, dürfen wir diejenigen sein, die ein noch einmal aussprechen. Und indem wir anderen diese zweite Chance geben, reflektieren wir das Herz Gottes und machen die Welt ein kleines Stück schöner. Gott gibt zweite Chancen. Lasst sie uns ergreifen und lasst sie uns auch anderen weitergeben. Amen. Ich würde gerne beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns zweite Chancen gibst. Ich danke dir dafür, weil ich genau weiß, dass ich es nicht verdient hätte. Ich danke dir dafür, dass du uns Menschen nicht aufgibst, auch wenn wir immer und immer wieder in die falsche Richtung davonlaufen. Ich danke dir dafür, dass du uns nachgibst und dass wir Vergebung von dir bekommen, wenn wir uns an dich wenden. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt hast, damit er für das bezahlt, was wir versaut haben. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese Gnade und Barmherzigkeit, die du uns geschenkt hast, anderen weiterzugeben, ihnen von dir zu erzählen und ihnen ebenfalls zweite Chancen zu geben.